Liebe Schwestern und Brüder, bevor ich die Predigt halten werde, würde ich gerne aus diesem Lied noch zwei Strophen auch als Gebet sprechen. Ich danke dir von Herzen, o Jesu, liebster Freund, für deines Todes Schmerzen, da du es so gut gemeint. Ach, gib, dass ich mich halte zu dir und deiner Treu, und wenn ich einst erkalte, in dir mein Ende sei. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod und lass mich sehen dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Passionszeit haben wir. Am nächsten Sonntag haben wir nach dem Kalender den sogenannten Palmsonntag. Ihr findet als Predigttext hier aus Johannes 12 die Ankündigung der Verherrlichung Jesu. Das ist ein Text, der unmittelbar nach seinem Einzug in Jerusalem sich ereignet hat. Das heißt dort, es waren Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich ja in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Liebe Schwestern und Brüder, ich lese einfach zum Einstieg in die Predigt nochmal zwei, drei Verse aus dem vorherigen Kapitel, aus Kapitel 11. Da heißt es, die hohen Priester und Pharisäer aber hatten Befehl gegeben, wenn jemand weiß, wo er ist, dann soll er es uns anzeigen, damit wir ihn ergreifen könnten. Und sie hatten beschlossen, ihn schon zu töten. Also, das ist der Hintergrund für diesen Text. Da ist eine Tür zugegangen. Die Verantwortungsträger in seinem eigenen Volk haben ihm die Tür zugeschlagen. Und nicht nur das, ihn ausgesperrt, sondern sie wollten, dass es doch wohl besser ist, heißt es in dem Kapitel, wenn einer stirbt, als er hier das ganze Volk verderbe. Wie ist das bei uns? Wenn irgendwo eine Tür zugeschlagen ist, dann glaube ich, ist immer eine Situation da, wo wir versucht sind, wenn sich eine neue Tür öffnet, da gleich hindurchzugehen. Manchmal sehen wir das denn sogar als Gottes Führung an. Und vor allem auch als Bestätigung, dass wir noch gebraucht werden. Das heißt, hier kommen von ferne her aus den sogenannten Heiden, aus den Nationen, vom Heidenvolk aus Griechenland, eine Reisegruppe und die sind auf einmal aufgeschlossen für Jesus, wir würden ihn gerne mal kennenlernen. Gerade hat er eine Abfuhr bekommen bei seinen eigenen Leuten. Das ist psychologisch eine ganz interessante Stunde, aber Jesus, der weiß um seine Sendung. Und ich nehme schon mal eine Punkte weg. Dieser Text gibt noch nicht mal Auskunft, ob die zusammengekommen sind. Also ich wiederhole einfach jetzt mal den Text. Da kommen also Leute von weit her, das war üblich an diesem Feiertag. Einmal im Leben in Jerusalem, das ist der Wunsch auch der sogenannten Proselyten, also die sich zum jüdischen Glauben bekennen. Ich glaube, es ist auch der Wunsch von dem einen oder anderen von uns, einmal dort zu sein, wo Jesus gelebt hat und aufgewachsen ist. Und die kommen da nun hin. Auf ihrem Reiseplan stand nicht diese Begegnung mit dem Rabbi, aber in der Stadt sprach man von ihm, denn er hatte wenige Kilometer vor den Stadttoren in Bethanien gerade den Lazarus ins Leben zurückgerufen. Und alles Volk hat sich gewundert, dass jemand, der schon 3 Tage im Grabe lag, nun wieder unter ihnen ist. Das heißt, da ist ein bedeutender Rabbi und nun sind wir schon mal in Jerusalem, haben die gedacht, dann sollten wir ihn doch auch mal kennenlernen. Aber um Jesus herum waren enorm viele Leute. Die kamen gar nicht an ihn ran. Und was macht man, wenn man jemanden kennenlernen will? Man braucht Beziehung zum Vorzimmer. Und sie entdeckten, dass da einige Leute sind, die zu seinem Stab gehören. Und dann gingen sie zu Philippus und sagten, Herr, wir würden Jesus mal gerne kennenlernen. Wenn man in ganz frommen Kreisen ist und da Gebetsgemeinschaften sind, dann wird dieser Satz oft zitiert, aber mit einer Stimme, die sehr pathetisch immer ist. Wir würden Jesus mal gerne kennenlernen. Herr, wir möchten dich schauen. Das ist hier ein ganz sachlicher Satz. Wir sind nun mal in Jerusalem, da ist ein bedeutender Mann, den würden wir gerne mal kennenlernen. Dass das nicht so einfach ist, das sieht man daraus, dass der Philippus sich an den Andreas wendet und sagt, die wollen ihn kennenlernen. Und dann gehen die beiden zu Jesus und tragen ihm diese Bitte vor. Und was passiert? Herr, da sind Leute aus Griechenland, die würden gerne mal eine Verabredung haben mit dir. Drei Antworten sind denkbar, wenn ich eure Logik jetzt einmal mit beanspruchen darf. Wenn jemand nach dem Gottesdienst dir sagt, ich würde dich gerne mal kennenlernen, hast du in der nächsten Woche Zeit, dann gibt es doch nur 3 Antworten. Die eine ist, oh, darüber freue ich mich, kommt schnell vorbei oder kommt in diesem Falle näher. Die zweite, ich kann euch jetzt nicht enttäuschen, die schon vorher da waren, es geht nicht. Oder die dritte, wir machen heute Abend 1 Stunde länger, irgendwie unter einem Ölbaum können wir uns treffen, sagt das den Leuten. Also, es geht gleich ran oder es geht nicht oder später. Mir fällt keine 4. denkbare Antwort ein auf den Wunsch, eine Verabredung zu treffen. Aber was Jesus sagt, ist, die Zeit ist gekommen, dass des Menschensohn verherrlicht werde. Vater, verherrliche. Ich hätte jetzt gerne mal in die Gesichter von Philippus und Andreas geguckt. Hat der Herr das nicht verstanden oder ist unser Meister nur so mit diesen hohen theologischen Fragen beschäftigt? Nein, ich glaube, Jesus hat diese Anfrage richtig verstanden. Aber er sagt Folgendes. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Wenn es das nicht tut, dann bleibt es allein. Wenn es aber als Saatgut in die Erde fällt, dann bringt es viel Frucht und dann ist es nicht mehr allein. Was heißt das in diesem Textzusammenhang? Das heißt Folgendes. Jesus war wahrer Mensch wie wir auch. Gott hatte ihn in diese Welt gesandt. Die ersten 30 Jahre wissen wir ganz wenig von ihm. Da ist er aufgewachsen, wie viele von uns, in seiner Heimatstadt Nazareth. Jetzt hat Gott ihn öffentlich am Jordan legitimiert. Er hat 3 Jahre gepredigt, geheilt. Jetzt geht's innerhalb von 6 Tagen auf sein Ziel zu, auf die Thronbesteigung am Kreuz. Vater, du wirst mich verherrlichen. In der Zeit, als er wahrer Mensch war wie wir, da litt er unter den gleichen Begrenzungen wie wir. Wenn er in Kapernaum war, konnte er nicht in Bethsaida sein. Wenn er in Tiberias war, konnte er nicht in Jerusalem sein. Wenn er in Kana auf einer Hochzeit war, dann wurden an demselben Tag noch viele andere Hochzeiten gefeiert. Und die anderen haben gedacht, oh, hätten wir ihn doch bloß eingeladen. Also Jesus konnte immer nur an einem Ort zur selben Zeit sein und sich bestimmten Menschen zuwenden. Er war begrenzt. Und nun sind dort Leute, die wollen ihn kennenlernen und er weiß, was die Jünger eigentlich wissen müssten, aber vergessen hatten. Das haben sie erst nach seiner Auferstehung begriffen oder auch nach Pfingsten. Er weiß, es kommt der Tag, der ist nicht mehr weit. Der Weg geht ans Kreuz. Dann bin ich vervielfältigt in meinen Jüngern und nicht mehr allein auf der Erde. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fallen würde, wenn er, sagen wir mal, von Gott einen goldenen Wagen angefordert hätte und direkt zurückgefahren wäre in den Himmel, dann wäre er ein beachtenswerter Religionsstifter. Aber er ist solidarisch geworden in allem uns Menschen, auch in unserem Sterben. Bei Dostojewski gibt es so eine Geschichte, dass der Sohn des Großgrundbesitzers mal sehen will, wie es den Kolchose-Arbeitern geht. Und er zieht ein Arbeitsgewand an und geht einige Tage zu den Kolchose-Arbeitern, teilt ihre Armut, ihr Schicksal, ihren Dreck. Aber immer abends guckt er zurück und sieht im Grunde die erleuchteten Fenster der Villa des Gutsherrn. Und da weiß er, jederzeit kann ich zurück. Und nach einiger Zeit tut er das auch. Solche Solidarität ist keine letzte. Jesus hat mit uns alles geteilt, auch unseren Tod. Aber für ihn ist der Tod eine Thronbesteigung. Und er sieht, dass er dann nicht mehr allein ist. Das heißt, wenn Leute ihn jetzt kennenlernen wollen, dann müssen sie nicht mehr nach Jerusalem fahren. In Jerusalem ist uns Gott keinen Deut näher als hier in Bremen. Jesus ist heute nicht weiter entfernt von uns als ein Gebet. Und wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Er sieht also vor seinem inneren Auge diese Situation nach der Bitte auf eine Terminverabredung. Es kommt ein Tag, da bin ich nicht mehr allein. Da sind die Jünger die Frucht meines Sterbens. Und ich erzähle gern folgendes Beispiel, und habe es bestimmt ja auch schon mal erzählt, weil ich mir das alles nicht aufschreibe und weil mein Gedächtnis immer brüchiger ist, weiß ich gar nicht mehr, was ich schon alles mal erzählt habe. Aber es steht Gott sei Dank in der Bibel bei Paulus, dass ich euch immer dasselbe sage, verdrießt mich nicht, euch macht's desto gewisser. Also, was ist hier passiert? Stellen wir uns einmal vor, wir hätten einen Gast aus einem Land, wo es keinen elektrischen Strom gibt, wo der noch nie miterlebt hat, wie ein großes Volksfest ist. Und wir gehen mit ihm dorthin. Und als es ganz dunkel wird, da zündet einer eine Rakete und der staunt und guckt. Und nach kurzer Zeit verlischt die. Und die zweite, die ist schon etwas teurer, die zieht auch ihre Bahn und der guckt und staunt. Und plötzlich verteilt die sich und da ist ein ganzer Kronleuchter am Himmel, 12 neue Kerzen. Und wie so ein Feuerwerk aufgebaut ist, das wird immer gewaltiger. Zum Schluss teilen sich auch alle diese und dann sind auf einmal 3000 da. Genau das ist die Kirchengeschichte in den ersten Jahren gewesen, ersten Monaten gewesen. Jesus, das Licht der Welt, stirbt am Kreuz. Selbst die Schöpfung verliert ihren Schein und trauert mit. Aber Pfingsten sind auf einmal 12 Leute da. Die tragen dieselbe Botschaft vom Reich Gottes ins Land. Und sie vervielfältigen sich in anderen. Und irgendwann hat jemand dir, vielleicht deine Eltern, Großeltern, Freunde, das Evangelium gesagt. Und Jesus hat auch dein Herz abgewonnen. Das ist der Weg durch die Geschichte. Das Weizenkorn ist seit Karfreitag nicht mehr allein. Jesus ist vervielfältigt in seinen Jüngern. Und ich erzähle gerne nochmal folgende Geschichte, die ich auch schon hier erzählt habe, als die Kinder in einer Grundschulklasse sich unterhielten, wo man denn Gott trifft, wo er wohnt, wo man ihn kennenlernen kann. Da meinte die Hälfte in der Klasse, im Himmel. Die andere Hälfte sagte, nee, in der Kirche. Und der Sohn eines Arztes, der hatte ein Wort der Weisheit. Der sah immer, wie der Vater morgens aus der Wohnung zum seinem Auto ging und in seine Praxis fuhr. Der sagte, ihr müsst das Ganze so sehen. Er wohnt im Himmel, aber seine Praxis hat er in der Kirche. Wir, liebe Schwestern und Brüder, als Hoffnungskirche sind die Praxis Gottes auf Erden. Hier hat er seine Leute. Hier kann man Jesus kennenlernen. Man muss nicht mehr Rituale beherzigen. Man muss nicht nach Rom und nicht nach Jerusalem fahren. Hier kannst du ihn kennenlernen. Jesus ist vervielfältigt in seinen Jüngern. Und die Botschaft von der Erhöhung Jesu am Kreuz, die ist unser Alleinstellungsmerkmal. Irgendwo habe ich in der Wirtschaftszeitung mal dieses Wort gelesen, dass eine mittelständische Firma, die etwas produziert, was mehr oder weniger ein Alleinstellungsmerkmal ist, keine Probleme hat, sich auf dem Markt zu behaupten. Und seitdem liebe ich dieses Wort, ich kannte es vorher nicht. Alleinstellungsmerkmal der Gemeinde Jesu ist Jesus, der Gekreuzigte, und das Weizenkorn hat Frucht gebracht, Jesus, der Auferstandene. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Und bei diesem Thema sollten wir bleiben, uns dieses Themas nicht schämen, uns des Herrn, von der keine Gestalt noch schöner hatte und der beladen war mit unserer Krankheit, mit unserer Schuld, wir haben das gehört bei der Lesung, dieses Herrn sollten wir uns nicht schämen. Die Kirche Jesu Christi, die heute ein so schlechtes Image weithin hat, die versucht, konkurrierend mit Volkshochschulangeboten und vielen anderen Dingen auch auf dem Markt zu sein, nichts dagegen. Nichts gegen Tischtennis. Aber das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Schön ist, wenn Leute mit anderen, die auch glauben, auch ihre Freizeit teilen. Und wenn wir als Frucht unseres Alleinstellungsmerkmals auch Begegnungen, Gesellschaft, Gemeinschaft, ein Essen am Familientag anbieten. Aber dadurch wird niemand zu Jesus gezogen. Er wird gezogen allein durch Jesus, den Gekreuzigten. Ich habe für meine Kinder in einer Mappe, wo es auch so darum geht, Dinge zu ordnen, stehen, dass doch bei meiner Beerdigung ein Lied gesungen, das habe ich inzwischen durchgestrichen, weil das keiner mehr kennt, aber wenigstens zitiert wird. Und dieses Lied steht auch noch in dem roten Liederbuch, aber in dem neuen nicht drin. Es heißt, wollt ihr wissen, was mein Preis? Wollt ihr wissen, was ich weiß? Jesus, der Gekreuzigte. Wer dieses Lied liest, der entdeckt in diesem Lied 20 Fragen, wo einer nachdenklich ist, über sein Leben nachdenkt. Und er entdeckt in jeder Strophe zum Schluss diese Aussage, die Antwort auf alle diese meine Fragen ist Jesus, der Gekreuzigte. Wollt ihr wissen, was mein Preis? Also wenn wir bei diesem Alleinstellungsmerkmal bleiben. Es sitzen hier im Gottesdienst heute Morgen die bestbezahlten Leute. Das ist nicht ein Manager einer großen Firma, sondern das bist du und ich. Der Preis, wenn ihr an den Wochenspruch denkt, das Lösegeld, das Gott bezahlen musste für mich, ist sein einzig geliebter Sohn. Wir sind nicht wertvoll aufgrund all der Qualitäten, die wir auch haben und weil wir nette Menschen sind und höfliche und freundliche. Wir sind in den Augen Gottes Männer und Frauen, die nicht billiger zu erwerben waren für ihn, nur zurückzugewinnen waren in die Gottesgemeinschaft. Ich habe mal irgendwo eine Bibelwoche gehalten, dann gaben die mir hinterher so eine kleine Sache da für meine Frau als Geschenk. Ich habe das in den Koffer gepackt und Dann ging ich noch, weil ich Zeit hatte, bevor der Zug abfuhr, durch die Bahnhofstraße in dieser Stadt und dann sah ich in einem kunstgewerblichen Geschäft denselben Gegenstand und staunte, wie teuer der war. Ich habe nochmal den Koffer aufgemacht und das ganz sorgfältig eingepackt, damit das Heil nach Hause kommt. Vorher war ich so ein Stoffel, hatte dafür nicht die richtige Beziehung dazu. Das ist mir zu einem Gleichnis geworden. Seitdem möchte ich schaffe das nicht. Weil jedem, dem ich begegne, im Grunde das Preisschild mitsehen. Auch bei denen, die sonnabends zum Familientag kommen. Das Preisschild mitsehen. Auf den ersten Blick sieht man manchem nicht gleich an und mir auch nicht, dass wir wertvoll sind. Aber dann staunen wir. Wollt ihr wissen, was mein Preis, Jesus der Gekreuzigte? Wollt ihr wissen, was ich weiß? Jesus der Gekreuzigte. Bildung ist das große Thema heute. Wissen ist das große Thema heute. Und um hier auf Erden einigermaßen über die Runden zu kommen, gutes Gehalt zu bekommen, ist das auch alles wichtig. Wohin aber führt uns die Summe des Wissens? Und gerade die, die klüger sind als ich und viele von uns, sind oft sehr bescheidene Leute. Was Wissen geschafft hat, das ist auf der einen Seite bewundernswert, wenn ich an die technischen Fortschritte denke. Und wenn gleichzeitig all das, was auch viele Menschen benutzen, um zu kommunizieren, um kurze Wege zueinander zu haben, wenn man inzwischen sieht, wie viele Leute davon besessen sind, wie viele Leute kein persönliches, privates Leben mehr haben, wie Firmen jetzt darüber nachdenken, dass es auch Freiräume geben muss, wo man nicht immer erreichbar ist, weil eben die Zahl der Leute, die mit einem Burnout in einer Klinik sind, zunehmen und weil das die höchsten Posten für Reha-Maßnahmen inzwischen bei den Krankenkassen sind. Das heißt, das, was Wissen gebracht hat und was wir alle benutzen und nicht mehr verstehen, und darüber, zumindest ich nicht, und darüber staunen, das hat auch eine Schattenseite. Und dass man Atomenergie zu etwas Gutem gebrauchen kann, aber auch zur Vernichtung der ganzen Welt, dass die apokalyptischen Szenen der Offenbarung denkbar sind, weil Menschen heute sich selbst umbringen können mit ein paar Bomben. Und dann heißt es Abrüstung. Dann werden ein paar Bomben abgeschaffen und es sind immer noch sehr viel mehr, als überhaupt nötig sind, die gesamte Erde kaputt zu machen. Das Wissen der Menschheit ist von uns nicht klein zu reden und gering zu achten. Aber das ist nicht das, was ich wirklich weiß. Wollt ihr wissen, was ich weiß? Jesus, der Gekreuzigte. Denn da wird alles auf den Kopf gestellt. Der Ohnmächtige ist der Sieger. Man stelle sich einmal vor, alle die, die in dieser Welt Verantwortung haben, würden das wissen, dass Jesus der Gekreuzigte die Antwort Gottes auf die gesamte Misere ist. Dann hätte man nach Afghanistan nicht Bomben geschickt, sondern hätte den vielen Kleinbauern Esel und Saatgut gegeben. Und dann wären sie nicht anfällig für die Taliban gewesen. Aber auf die Idee kommt keiner. Wenn man weiß, dass Frieden, wo Beziehungen kaputt sind, auch untereinander, nie gerettet werden, dass man sich ausrechnet, wie viel Prozent Schuld habe ich. Wenn an einer gestörten Beziehung jemand sagen muss, na gut, ich habe auch meinen Anteil dran, aber du hast 70%, ich 30. Hat man einen neuen Streitpunkt. Man sagt das ja nicht, aber man denkt das denn so. Wenn man wartet, bis der andere den ersten Schritt tut, dann wartet man sehr lange. Wenn man bei den Gekreuzigten in der Schule ist und wissen will, was er uns beibringt, dann lesen wir bei Paulus, dass er uns vergeben hat, wann? Als wir auf den Boden kriechend zu ihm gekommen sind und gewinselt haben? Nein. Er hat uns vergeben, als wir noch Sünder waren. Das heißt, der Gott, der es wirklich nicht nötig hätte, den ersten Schritt zu tun, der geht ihn. Und jetzt könnte man eine Stunde darüber nachdenken. Wenn man das wissen will, was wir wissen, dass Christus das Geheimnis ist für Frieden, für Gerechtigkeit, dann ist das das Alleinstellungsmerkmal. Bei ihm können wir in die Schule gehen. Und das ist das Weizenkorn, das in die Erde gefallen ist. Und ich kann euch noch ein paar andere Fragen nennen aus diesem Lied. Wer ist meines Lebens Trost? Wer verbindet meinen Schmerz? Jesus, der Gekreuzigte, antwortet der Liederdichter. Und wer die Biografie dieses Liederdichters kennt, der weiß, dass er verhältnismäßig jung gestorben ist und durch viel, viel Schmerzen gehen musste. Das ist doch das Großartige. Und das sollten wir in der Passionszeit besonders verinnerlichen, aber in den übrigen Monaten auch. Wir glauben nicht an einen Gott, der, weil er Gott ist, es sich leistet, irgendwo auf dem Olymp zu thronen. All das, was wir nicht haben, darf er genießen. Also wir projizieren nicht in den Gott, an den wir glauben, all das hinein, was wir nicht können und nicht haben. Das machen die anderen Religionen. Die Götter sind stark und so weiter, die müssen wir fürchten. Wir glauben an einen heruntergekommenen Gott. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der in allen Dreck, in den Menschen kommen können, selbst gelegen hat. Der kennt Wohnungslosigkeit. Der hatte eine Dirne in seiner engsten Gemeinschaft, weil sie durch eine Erneuerung ihres Lebens für ihn ein wertvoller Mensch geworden ist, die Maria Magdalena. Also er kennt den ganzen Dreck, das ganze Leid. Es ist schwer für uns, und da möchte ich auch nicht so leichtfertig drüber weggehen, wenn man selbst durch Tiefen gehen muss. Und das müssen viele. Und vielleicht bleibt es überhaupt keinem erspart. Aber in dieser Situation müssen wir uns nicht Gott verlassen fühlen. Es kann sein, dass wir Schmerzen haben, dass es uns dreckig geht und dass alles bis hier steht. Aber der Gott, an den wir dann glauben, der steht dadurch nicht in Frage. Weil er noch tiefer gefallen ist. Wer ist meines Leidens Trost? Jesus, der Gekreuzigte. Es gibt unvorstellbares Leid im persönlichen Leben und in der Welt. Es gibt aber kein dunkles Tal in meinem Leben, das der Hirte und Hüter meines Lebens nicht selbst in seiner Passion durchkostet hat und durchwandern musste. Also wir glauben nicht an einen Gott in lichten Höhen, sondern ein Gott am Kreuz. Wer schützt, fragt der Liederdichter, wenn der Feind erbost? Jesus, der Gekreuzigte. Der Ohnmächtige am Kreuz hat alle bösen, widergöttlichen Mächte entwaffnet und sie öffentlich an den Pranger gestellt, sagt Paulus. Wir brauchen sie nicht mehr zu fürchten. Wir sind Anteilseigner am Sieg Jesu. Wer schützt, wenn der Feind erbost? Wenn wir den Eindruck haben, dass es Kräfte in unserer Gesellschaft, in der Welt gibt, die sind so stark, dass man sich ihnen nicht entziehen kann. Und wer ist meines Todes tot? Wer hilft in der letzten Not? Jesus, der Gekreuzigte. Seit Golgatha kann uns niemand und nichts, Paulus sagt, weder Tod noch Leben von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus ist. Sein Sterben ist für uns der Türöffner zum Leben. Das ist das Alleinstellungsmerkmal der Gemeinde Jesu. Jesus, der Gekreuzigte. Das Weizenkorn ist in die Erde gefallen. Jesus ist das Saatgut Gottes. Und jetzt ist er nicht mehr allein. Er glaubt an dich. Das darf man so sagen. Also nicht nur wir bekennen, wir glauben an Jesus, sondern der glaubt an dich. Ich habe euch ganz bestimmt schon die Legende erzählt, die es nach der Himmelfahrt gab. Da kommt Jesus zurück und da sagen die Engel, begrüßen ihn und freuen sich und sagen, wie soll es nun weitergehen, Herr, da auf Erden? War das alles umsonst, was du da gemacht hast? Nein, sagt Jesus, ich habe Petrus, ich habe Bartholomäus, ich habe Matthäus, ich habe Thomas. Irgendwann sagt ein Engel, aber Herr, kennst du die nicht? Die waren doch alle feige, als du gestorben bist. Die haben gezweifelt, die haben dich nicht unterstützt. Hast du nicht einen Plan B, den du aus der Schublade ziehen kannst, wenn die das jetzt nicht richtig weitermachen? Nein, sagt er, ich habe keinen Plan B. Ich habe Petrus, ich habe Thomas. Und jetzt könnte ich, wenn ich es nur könnte, ich da will es gar nicht anfangen zu versuchen, alle unsere Namen nennen. Wir sind der Plan Gottes. Wir sind das Weizenkorn, das nicht allein ist, das sich vervielfältigt hat aufgrund des Sterbens Jesu. Hier hat er seine Praxis. Amen.